Ja, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, fühle mich auch hier als Mitglied der Frommgesellschaft natürlich den Fromm-Themen und der Fromm-Gesellschaft sehr verbunden und habe mich auch sehr gerne an die Tagung in Bad Boll erinnert. Jetzt haben wir ja einen, glaube ich, doch recht substanziellen Beitrag von Ihnen, Herr Dr. Schiedinger, gehört. Da sage ich gleich noch, sind mir doch zwei, drei Dinge auch aufgefallen, die ich verstanden habe. Ich möchte gerne beginnen mit drei Vorbemerkungen und steige einfach unmittelbar ein. Die erste Vorbemerkung ist ein Zitat aus dem Circle. Ist dir eigentlich klar, dass Community und Kommunikation dieselbe lateinische Wurzel haben, nämlich communis, was gemeinsam bedeutet, öffentlich von allen oder vielen geteilt? Mit diesen Worten wird die neue Mitarbeiterin May im Internetkonzern Circle in ihre Aufgaben eingewiesen. Sie erhält drei Monitore. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist jetzt gar nicht mehr so was Spezielles auf den Fotos von Ihnen. Auf dem ersten findet die Kommunikation zu den Kunden statt. Auf dem zweiten die zu ihrem Team und den Vorgesetzten. Und auf dem dritten nimmt sie am sozialen Leben des Betriebs teil. In allen drei Bereichen finden kontinuierlich Bewertungen statt. Auf dem ersten, wie schnell sie Kunden zu Abschlüssen bringt und wie gut ihre Argumente waren. Zum dritten, wie häufig sie ihr Leben mit anderen teilt und Bewertungen vornimmt. Und im zweiten natürlich die Rückmeldung, diese Feedback-Schleifen, was sie sowohl im Blick auf die sozialen Bewertungen und auf die Kunden hin getan hat. Die neue Mitarbeiterin May verstrickt sich rasch in diesen Kommunikationsnetzen und versucht doch irgendwie was Eigenes zu bewahren. Diejenigen, die den Roman kennen, The Circle von Dave Eggers, erschienen 2014, vor zwei Jahren, wurde er von vielen so als Wachrüttler und als Zukunftsbild verstanden. Menschen, ich habe gerade letzte Woche jemand gesprochen, die den Roman in diesem Jahr gelesen haben, sagen mir, dass die eine oder andere Unternehmensrealität, zum Beispiel so bei Google, in vielen Bereichen sehr viel von dem enthält, was in diesem Roman geschildert ist. Fokus, betriebliche Kommunikation. Sie haben das, glaube ich, vertikale, vernetzte Kommunikation oder Produktion genannt. Jetzt bräuchte ich drei Hände. Die zweite Vorbemerkung zu in der Vorbereitung für meine Ausführungen heute bin ich darauf gestoßen, dass es inzwischen einen Fachverband für die Informationstechnologie in Sozialwirtschaft gibt. Die Gesundheits- und Pflegebranche, für die ich ja heute reden möchte, wird definitorisch ja zur Sozialwirtschaft gerechnet. Und dieser Fachverband hat gerade vor kurzem ein Positionspapier erlassen. Zudem findet jetzt auch in diesem Monat in zwei Wochen eine große Tagung statt, wo dieses Positionspapier diskutiert wird. Da zitiere ich den ersten Satz. Digitalisierung bezeichnet einen durch technische Innovationen und Technikdurchdringung getriebenen Wandel aller gesellschaftlichen Bereiche. Arbeitswelt, haben wir gehört, über Freizeit bis hin zu sozialen Beziehungen. Die Digitalisierung ist Antwort und Treiber zugleich für verschiedene Prozesse der Individualisierung. Ein zunehmend prägendes Merkmal ist der Ersatz oder die Ergänzung menschlicher Denk- und Kommunikationsleistungen sowie komplexer Handlungen durch Computer und Roboter. Ich versage mir es jetzt immer, die Parallelen zu Ihrem Vortrag herzustellen. Also auf der technischen und technologischen Ebene, so der Fachverband, bedeutet Digitalisierung, dass elektronische Systeme immer mehr Informationen autonom sammeln, bewerten, Entscheidungen treffen und diese umsetzen. Und das betrifft alle Arten von Informationen, eben auch strukturierte und unstrukturierte Daten, Bild-, Ton- und Sensorinformationen aus der physischen Welt. Beispiele sind ja auch schon genannt, auch in der Einführung gestern und heute Morgen, selbstfahrende Autos oder vollautomatisierte Handelssysteme an den Börsen. Dieses Positionspapier hat auch in aller Kürze, jetzt habe ich irgendwas getan, was einen falschen Knopf gedrückt, dann sind wir jetzt auf dem richtigen, haben in der Kürze die Chancen der Digitalisierung benannt, die habe ich Ihnen auch auf das Chart gelegt. Die liegen nach diesem Papier in der Pflege sozialer Beziehungen unabhängig von Raum und Zeit, ein besserer Zugang zu Wissen, Bildung und gesellschaftlichen Diskursen sowie bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch mobiles Arbeiten, haben wir auch schon einiges gehört. Wo es Chancen gibt, gibt es natürlich auch Gefahren. Jetzt habe ich den richtigen Knopf. Stichworte für Gefahren der Digitalisierung sind das Ende der Privatheit, soziale Entfremdung, gesellschaftliche Spaltung durch maschinengesteuerte Meinungsbildung und Manipulation sowie die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Spannend noch ein Hinweis aus diesem Positionspapier, dass dort gesagt wird, das Tempo der Digitalisierung wird am wenigsten von nationalen gesellschaftlichen Diskursen und politischen Systemen bestimmt, sondern von international agierenden Großkonzernen aus dem Technologiesektor. Ob das jetzt Verschwörungstheorien sind, weiß ich nicht. In dem Fall beschränke ich mich auf das Zitat aus diesem Papier und überlasse das gerne der Diskussion. Meine dritte Vorbemerkung ist gewissermaßen der Aufbau dessen, was ich Ihnen vortragen möchte und auch darf. Einsatz von digitaler Technik in der Pflege, Unterstützung oder Entfremdung. Auch hier möchte ich analog zum Begriffspaar Evolution oder Revolution sagen. Natürlich wird die allererste und vielleicht auch die letzte Antwort heißen, es kann beides und wird beides sein und oftmals sogar zugleich im gleichen Vorgang, also Unterstützung und Entfremdung. Die Frage ist, wie viel Erleichterung und Unterstützung wirklich enthalten ist. Da erleben wir, und das sehen Sie dann vielleicht auch an meinen Praxisbeispielen, dass sich da manches auch relativiert. Der Hintergrund für meine Ausführungen ist die häusliche Teilstationäre, das ist die Tagespflege und die stationäre Pflege. Schwerpunkt jetzt auch Altenpflege und nicht Krankenhaus oder Krankenpflege und die Hospizarbeit. Und wenn Sie den Aufbau sehen, möchte ich eigentlich mit Ihnen vier Dinge tun. Ich möchte Ihnen vier Beispiele aus unserem Arbeitsbereich benennen. Und dann mache ich drei Reflexionsschritte drei Reflexionsschritte der Praxis. Im zweiten versuche ich etwas unsere Beobachtungen und Erfahrungen zu nennen. Im dritten versuche ich das zu verbinden mit vielleicht Hypothesen und gesellschaftlichen Trends, die wir wahrnehmen, die wir verstehen, wo es eine hohe Affinität zu anderen Prozessen wie Globalisierung und Ökonomisierung gibt. Und zum vierten, das wäre die Digitalisierung und Entfremdung, ist dann ein Reflexionsschritt, wo ich auf eine bereits genannte soziologische Betrachtungsweise, nämlich Hartmut Rosa, zurückgreifen möchte, so ein bisschen auch in dem Gefühl, dass Sie etwas haben außer der mageren Praxis, die sich hier dahinter verbirgt. Bevor ich einsteige, möchte ich doch zwei Erkenntnisse, die ich in Ihrem Vortrag, also nur zwei, die ich jetzt benenne, ich habe mehr Erkenntnisse gewonnen, Herr Schietinger, aber zwei benennen. Sie haben mehrmals gesagt, es ist die Frage, ob die Digitalisierung mit oder gegen die Beschäftigten stattfindet. Das ist bei uns eine Linie, es gibt bei uns immer eine zweite Linie, findet Digitalisierung mit oder gegen die Bewohner, die Nutzer der Dienstleistungen, der Gäste statt. Und die dritte Linie, die wir formulieren, heißt, findet Digitalisierung mit oder gegen unsere, ich nenne das jetzt mal fachlichen Konzepte und unser Grundverständnis statt. Da werde ich vielleicht nachher auch nochmal deutlicher machen können, was wir damit oder was wir hier diskutieren. Und ein zweites ist mir aufgefallen, wir haben das noch gar nie diskutiert, Digitalisierung unter der Überschrift Wegfall von Beschäftigtenplätze. Wir haben, seit ich da bin, seit dem Jahr 2000, viele Software und auch digitale technische Elemente eingeführt, haben aber immer das verbunden gehabt mit einem kontinuierlichen Aufbau an Beschäftigten. Also das ist bei uns auch keine Diskussion, also es ist sicher nicht die Angst, oder so möchte ich sagen, sondern es ist eher immer die Frage, wie beeinflusst es die Arbeit und führt es wirklich zu einer Erleichterung. Der Hauptgrund, und das ist mir in Ihrem Vortrag für mich klar geworden, der Hauptgrund, warum wir überhaupt digital mit Technik einsteigen, ist neben dem Aspekt der Erleichterung immer schwerpunktmäßig die Frage, können wir neue Anforderungen, die wir erhalten, insbesondere aus dem gesetzgeberischen Bereich, überhaupt noch anders erfüllen. da bis dahin, dass zum Beispiel auch Rechnungsstellung inzwischen per Gesetz elektronisch stattfinden muss. Also da gibt es eine ganze Reihe von, oder eine elektronische Datenverarbeitung, was wir den Kassen melden müssen. Das darf nicht mehr händisch mit Papier passieren. Da sehen Sie schon, was eigentlich der Auslöser, auch der Hauptauslöser für unsere Arbeit ist. Ich steige ein und möchte Ihnen gern 4 Beispiele vorstellen. Da kann ich jetzt wieder sehr gut anknüpfen an dieses, was Sie auch vorgetragen haben. Da könnten wir jetzt eigentlich sagen, technische, technologische Erleichterungen, Einsatz von Robotern, Trägerroboter. Da haben wir gestern ja zumindest jetzt die Hominiden-Roboter gesehen. Da hört man und liest man ja immer wieder auch einiges. Ich fange mal mit was ganz Banalem an. Das ist jetzt eine Sensormatte. Die kann übrigens im Bett liegen oder hier, was gebräuchlicher ist, vor dem Bett. Sensormatte registriert halt, wenn jemand draufsteht, ganz banal. Das wird aber natürlich weitergeleitet und damit haben Sie schon den Einstieg in ein bestimmtes Bewegungsprofil, und Abweichungen von Bewegungsprofilen führt natürlich immer auch zu bestimmten Handlungen. Ganz banal, aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein Pflegeheim mit 100 Plätzen, dann wissen Sie schon, welche Daten allein über so eine Sensormatte anfällt. Wir haben Rufanlagen, die inzwischen auch mit Video möglich sind und auch als Gegensprechanlagen, Bewegungsmelder. Wir können Bewegungsprofile erstellen. Es gibt ein chipgesteuertes Öffnen und Schließen von Türen. Das heißt, man hat, wenn man das will, einen Transponder, und je nachdem sind bestimmte Türen, gehen automatisch auf, wenn man darauf zugeht, andere eben nicht. Sollte dann im Idealfall die eigene sein. Wir haben in unseren Häusern vielleicht zum Hintergrund gut 50-60% Personen mit Demenz. Die halten sich bevorzugt auch in Räumen auf, die nicht ihre eigenen sind, weil sie zwischen dem ihrigen und dem anderen nicht unterscheiden, sodass dann gern, wenn ein Bewohner in sein Zimmer kommt, oftmals schon eine Person liegt. Das kann ich natürlich vermeiden, wenn ich solche chipgesteuerte Transponder habe. Es gibt gerade im Bereich der Demenz, wird inzwischen viel auch GPS gesteuert gemacht. Wir haben ein großes Projekt, das vom Land gefördert, initiiert wurde, MobQDEM, mobil trotz Demenz. Das heißt, man kann quasi Areale im Stadtteil oder im Dorf definieren, GPS gesteuert, alles freiwillig, brauchen Sie keine Sorgen haben, ethisch, rechtlich korrekt, führt dazu, dass es tatsächlich Personen mit Demenz gibt, die eben, wenn der Angehörige zur Arbeit geht und die eingesperrt werden und der Hauptschalter am Strom abgeschaltet wurde, muss halt der Demente so lange in der Wohnung bleiben, bis wieder jemand kommt. Und die für diesen Personenkreis, die können natürlich sich dann frei bewegen. Ja, immer abgegrenzten Areal. Wenn er aus diesem Areal rausgeht, schlägt eine Meldung beim Angehörigen auf. Wiederum mit Gegensprechanlage, da können die miteinander reden. Und je nachdem wird entschieden, ob da draußen Handlungsbedarf entsteht oder nicht. Also, da will ich jetzt auch gar nicht viel weiter einsteigen. Da gibt es viele Dinge im häuslichen Bereich. Haben Angehörige oft auch schon bereits Webcams installiert, dass sie dann mit ihrem, also pflegebedürftigen Angehörigen, zu jeder Tages- und Nachtzeit auch nochmal sehen, was da passiert, und auch mit ihm über Skype oder FaceTime kommunizieren können. Greife noch ein Beispiel raus, das ja auch viel diskutiert wurde, künstliche Tiere. Wir haben viele natürliche Tiere im Einsatz, wir haben keine künstlichen Tiere im Einsatz, aber die Pflegegruppe Paro, die hat ja den Sprung in die Medien geschafft, ist ein quasi, ja, wie man hier sieht, also wie eine Art Stofftier mit einem flauschigen Fell, ist aber Hightech, also hat eine taktile Sensorik, reagiert auf Streicheln mit Tönen und Bewegen, gibt Geräusche von sich, ähnlich der Robben, kann aber auch Namen und kleine Worte lernen. Und diese Pflegerobbe Paro ist auch in einigen Pflegeheimen, auch in Baden-Württemberg, im Einsatz. Ich gehe jetzt weg von der technologischen Unterstützung, die unmittelbar für Pflegebedürftige entwickelt wird, gehe in den zweiten Bereich, Einsatzfelder digitaler Technik für, also mitarbeiterbezogen. Auch hier ist mir die Analogie aufgefallen, wenn natürlich bei uns immer low level, aber hatte ich nach Ihrem Vortrag den Eindruck, dass wir wieder so dran sind, 3 Jahre später oder 5 Jahre. Aber die Denke ist die gleiche. Das ist das, ja, ich soll ja, also Reflexion kommt später. Gut, wir sind bei den Beispielen. Natürlich geschieht EDV gestützt die Anamnese, die Planung und die Dokumentation. Das ist eine Vielzahl von Protokollen, Trinkprotokolle, Ernährungsprotokolle, Sturzprophylaxeprotokolle, und so weiter. Das wird inzwischen alles über entsprechende Charts ausgefüllt, händisch oder eben zunehmend über Programme dieser Art. Das führt dazu, dass Sie eben auch nicht mehr nur im Dienstzimmer protokollieren oder dokumentieren, sondern es gibt Touch-Monitore in den Wohnbereichen, wo Sie quasi von einem Zimmer zum anderen geschwind Ihren Schlüssel einstecken, dann den Bewohner aufrufen und die Daten eintragen. Im häuslichen Bereich haben wir diese Handhelds, also wenn man Pflegekräfte im häuslichen Bereich, die können dann quasi in der Wohnung des Betroffenen nebenher die Daten erfassen oder auch kurz was diktieren. Das sind einfach der Einstieg eigentlich auch der Nutzung der digitalen Technik. Ich will da insbesondere dann auch nochmal drauf zurückkommen. Natürlich wird das vielleicht noch zu diesen ganzen Erfassungen, insbesondere auf sogenannte Risikofaktoren geachtet. Diese Risikofaktoren führen dann wieder zu Kennzahlen, die dann auch wieder in Anführungsstriche Alarm auslösen können. Und das sind ja auch Kennzahlen, die zum Teil von den Kassen angefordert werden. Ich gehe zu meinem dritten Beispiel. Da hoffe ich, durch die heutige Diskussion auch etwas eine Orientierung zu bekommen. Das ist unser aktueller Fall, der uns richtig Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben nämlich nicht nur digitale Technik, die jetzt unmittelbar am Bewohner oder unmittelbar bezogen auf die Mitarbeiter eine Rolle spielt, sondern wir haben zunehmend Software, digitale Technik im Einsatz. Ich nenne das jetzt einfach mal Kontext der Pflege. Und das sind so Dinge, wo man sich am wenigsten irgendwie vorstellt, dass das zu Veränderungen führt. Wir stecken jetzt gerade mittendrin in einem sehr merkwürdigen Prozess. Es geht um die Herstellung von Speisen, die Sie hier sehen. Das ist eine sogenannte Standardportion, die sich ja zusammensetzt mit bestimmten Komponenten. Und diese Komponenten ergeben gewissermaßen ja dann auch das Sortiment, das ich bestellen muss, um diese Speise herzustellen. Wir mussten, das werde ich gleich noch erklären, warum, ein Programm einführen, ein sogenanntes MBS 5. Und da zitiere ich aus dem Prospekt: Mit unserem Management- und Bestellsystem MBS 5 unterstützen wir Sie im Bereich der klassischen Warenwirtschaft und Produktionsplanung, Rezepturen und so weiter und bei der Speiseplanung und dem Einkauf. Warum haben wir das eingeführt? Der Auslöser war, dass der Gesetzgeber inzwischen verlangt, das kennen Sie aus den Restaurants, dass jede Speise allergen gekennzeichnet ist. Nun ist das im normalen Betrieb nicht mehr handelbar. Alle Komponenten, die in so einer Speise enthalten sind, also wenn der Koch gekocht hat, dann sagt er, oh ja, der nudelt und so, und dann guckt er auf die Packung. Bei den meisten Packungen steht es gar nicht drauf. Also das musst du zuerst noch recherchieren übers Internet. Und dann schreibt er auf dem Speiseplan nebenhin, folgende Allergene sind in den Komponenten oder in der Speise enthalten. Also geht man einen anderen Weg. Man überlegt, welche Rezeptur, also Rezept, hinterliegt der Speise und welche Komponenten sind da drin. Dann bestelle ich die bei einem bestimmten Lieferanten und der Lieferanten muss mir von vornherein sagen, welche Allergene in welcher Substanz enthalten sind. Dann wird eine Standardportion definiert, also der Schnitzel ist, ich glaube, 90 Gramm oder 130, keine Ahnung. Die Menge an Nudeln wird alles definiert und dann kann der Koch, wenn er jetzt weiß, er muss 100 Essen machen, dann drückt er auf den Knopf, 100 Mal, mal sieht, was das jetzt genau hier ist, und da geht automatisch ein Bestellvorgang raus, wird abgeglichen mit dem Inventar, mit dem Lager, was er hat, und er bestellt das, was er noch braucht, das wird geliefert, er geht in die Speiseproduktion, macht das so fertig, das geht auf den Wohnbereich, parallel kann er den Speiseplan ausdrucken, den wird er immer die Woche vorher ausdrucken, mit der Allergenkern zeichnen, die Daten hat er ja vom Lieferanten, und was ich jetzt noch dazu sagen muss, wir haben die Auflage vom MDK bei den Ernährungsprotokollen immer zu hinterlegen, wie viel der gegessen hat. Und da muss ich einen Nährwert, deswegen macht man diese Standardportionen. Also ich habe eine Standardportion und wenn ich jetzt die einzelnen Komponenten habe, dann habe ich immer schon die Nährwerte. Und dann kann ich quasi sagen, wenn jetzt der da oben eine halbe oder dreiviertel Portion gegessen hat, dann hat er folgende Nährwerte und das kann dann wieder in die Dokumentation, die wir vorher gesehen haben. So, ich will aber, sowas beeinflusst unseren Ablauf immens. Und wir haben natürlich Köche, die schon 20 Jahre kochen. Die haben bisher gesagt, gut, da gibt es halt Schnitzel am Sonntag und da gehe ich mal zum Metzger. Ist nicht ganz so, wenn wir mit festen Lieferanten arbeiten. Wir haben eine komplette Veränderung der Speiseproduktion, die jetzt darin gipfelt, dass wir die Rezepturen notgedrungen standardisieren müssen. Wir haben Einrichtungen im Norden von Baden-Württemberg und im Süden, die in Hohenlohe, die machen halt ein Blaukraut ganz anders wie die in Oberschwaben. Das ist ein Riesenproblem, weil wir jetzt 6.000 Rezepturen haben und maximal 2.000 Rezepturen kann so ein System verarbeiten. Wir haben ein Drittel der Küchen eingegeben und haben bereits 6.500 Artikel. Das System kann maximal 3.500 verarbeiten. So viel zu der Einführung eines Küchenmanagement-Softwareprogramms. Und wir müssen nächste Woche entscheiden, ob wir das wieder rauskicken oder was wir eigentlich tun. Gut, ich bin für Anregungen dankbar. Dann, ja, man soll ja auch was lernen, wenn man in die Fremde geht. Viertes Beispiel, das mache ich jetzt relativ kurz, weil ich glaube, da ist vielleicht die Affinität oder die Parallelität zum Industriebereich nicht so groß. Wir haben natürlich einen unglaublichen Einsatz an digitaler Technik in Leitung und Verwaltung. Das betrifft alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Das betrifft alle Abrechnungsprogramme, die FIBU, die ganze patientenbezogene Datenverwaltung, können Sie sich vorstellen. Dann Datenerfassungen jeglicher Art. Wir sind in fast jedem Landes- und Bundesgesetz, gibt es immer so kurz bevor das Inkrafttreten beschrieben wird, gibt es immer einen Passus, dass alle Anbieter in dem Bereich verpflichtet sind, einmal oder zweimal jährlich bestimmte Daten zu liefern. Also Statistiken, die auf Landes- und auf Bundesebene gemacht werden, die müssen natürlich hier auch damit erhoben und ermittelt werden. Ein Beispiel betrifft jetzt nochmal die interne Kommunikation. Natürlich haben wir eine unglaubliche Verschiebung der Kommunikation auf den E-Mail-Bereich. Das kennen Sie alle. Ich habe seit 7 Jahren, mache ich mir immer den Spaß und archiviere meine E-Mails vom Vorjahr. Ich sage Ihnen jetzt aber nicht die gesamte Zahl, wobei das auch mal spannend wäre. Und habe seit dem Jahr 2009 bis 2016 habe ich noch nicht ausgewertet. Das kommt erst nächstes Frühjahr. Kontinuierlich eine Zunahme an Mails von 10%, wobei das sind bereinigte Mails, da sind keine Newsletter drin, da sind keine Spams oder Hinweise, dass in der Datenbank was Neues eingestellt wurde. Das sind alles spezielle Filter. Das sind wirklich, also sage ich mal, 95 wirklich echte Mails. Und das heißt innerhalb von 8 Jahren ein Zuwachs von 64%. Und bei den gesendeten Mails, da habe ich erst angefangen, vor 3 Jahren die zu erfassen, ist der Zuwachs nicht 10% jährlich, sondern 7 oder 8%. Das heißt, ich hinke ein bisschen hinterher. Die Bearbeitungsquote liegt trotzdem, da weiß ich nicht, da gibt es für mich kein Benchmark. Also ich liege bei 46,2% Bearbeitungsquote, also Verhältnis von eingegangenen zu ausgegangenen Mails, wobei das ja vielleicht auch nicht immer direkt im Zusammenhang steht. Ich nenne das aus 2 Gründen. Zum einen führt es zumindest bei mir subjektiv immer mehr zu Grenzen der Verarbeitungskapazität. Und zweitens, Hartmut Rosa, den ich ja nachher zitieren möchte, hat ganz viel von dem, was er theoretisch erklärt, immer wieder am Beispiel der Einführung der E-Mail kenntlich gemacht. Das werde ich dort nicht tun, aber es ist wirklich interessant, die Veränderungen durch die Einführung der E-Mails mal anzuschauen. Ich gehe in meinen zweiten Punkt, Wirkungen, Auswirkungen digitaler Technik in der Pflege, sowohl bei Patienten wie bei den Mitarbeitern, was dieses bedeutet. Und habe mir einfach mal die Beobachtungen noch zusammengeschrieben. Da möchte ich mit dem ersten Punkt anfangen, der uns am meisten oder großes Beschwer macht, insbesondere bei all dem, was wir für die Mitarbeiter haben an Erfassungssystemen im Bereich der Anamnese, der Pflegeplanung und der Pflegedokumentation. Wir haben noch gar nicht alle Einrichtungen auf eine EDV-gestützte Dokumentation umgestellt. Der Prozess hätte bereits abgeschlossen sein sollen. Wir haben das vor 2 oder 2,5 Jahren gestoppt. Also das ist sehr merkwürdig, wenn wir jemand sagen, wir haben maximal die Hälfte, wo wir EDV-gestützte Planungen und Dokumentation vornehmen. Warum haben wir das gemacht? Es ist folgende Beobachtungen. Man redet da gerade viel über die Entbürokratisierung in der Pflege. Und das wurde ja mal als Argument genannt, macht es einfach mit der Software, dann geht alles schneller und leichter. Wir haben aber zwei Effekte. Der eine, es geht nicht schneller, es geht vielleicht leichter, es geht aber nicht schneller. Warum? Weil natürlich über diese Software viel mehr abgefragt wird, wie das, was man händisch einträgt. Und das zweite, wir haben eine Datenexplosion. Wir haben bei einer händischen Dokumentation inzwischen gegenwärtig zwischen 12 und 15 Blättern, die ich ausfüllen muss, nicht bei jeder Übergabe, aber insgesamt etwa so bis zu 15 Blättern. Wenn Sie so eine EDV-Dokumentation dann einmal ausdrucken, um die auszuwerten, kommen Sie in der Regel zwischen 50 und 64 Blätter. Und das zeigt schon, dass wir hier eigentlich allein durch die Verfügbarkeit eine Explosion haben. Da kann man eigentlich sagen, ja gut, konzentriert, aber irgendwie gelingt es. Zumindest uns nicht in guter Weise. Weil irgendjemand sagt immer, doch, das brauchst du, das ist schon wichtig. Also komm, lass doch das drin und so. Also das Zweite, und das ist noch schwerwiegender. Wir haben in allen Einrichtungen über die Jahre hinweg neben unserer Grundphilosophie auch bestimmte Konzepte im Bereich der Pflege und der Betreuung entwickelt. Und jetzt sind die Programme auf den Markt gekommen und wir stellen einfach fest, dass sich unsere Konzepte dort nicht widerspiegeln. Das heißt, wir kaufen uns eigentlich Programme ein, die inhaltlich eine andere Ausrichtung haben und das aber auf so eine subtile Art und Weise, dass wir feststellen, wir finden eigentlich das, was wir bisher für uns als sehr wichtig erachtet haben, ganz konkret im fachlichen Zugang, nur sehr bedingt in diesen Programmen wieder. Und da sagen die immer, ja, kann man alles hinterlegen. Erstens ist es ein gigantischer Aufwand und zweitens ist es halt nur doch bedingt möglich. Und wenn du dann noch, was wir dann gemacht haben, eigene Ansätze mit hereinnimmst, dann führst du wieder zu einer weiteren Datenvermehrung oder Explosion. Also dieses, was hier so lapidar steht, Verschiebung der inhaltlichen Ausrichtung, das macht uns wirklich kirre. Deswegen haben wir den Prozess gestoppt. Wir werden eine ganz eigene Dokumentation erarbeiten. Es ist noch nicht entschieden, ob wir die dann mit einem eigenen Softwareprogramm abbilden oder ob wir es bei der händischen lassen. Das ist eine total verrückte Geschichte. Andere sagen, das geht nicht, könnt ihr nicht machen. Ich will einfach ein bisschen das Dilemma der Diskussion aufzeigen an der Stelle. Das andere ist angeklungen, will ich auch kurz machen. Natürlich ist immer der Einsatz digitaler Technik führt automatisch zu gewissen Standardisierungen, obwohl man immer sagt, man kann Prozesse viel individueller abbilden. Irgendwo findet immer Standardisierung statt. Sie werden messbar gemacht, du hast diese Explosion von Daten. Die Frage ist, wie man mit den Daten umgeht. Das scheint bei euch im industriellen Bereich das gleiche Thema zu sein. Und wir haben natürlich durch den gesamten Einsatz der digitalen Technik, die ja gerade immer unter der Überschrift eingeführt wurde, dann habt ihr mehr Zeit am Patienten oder am Bewohner, das hat sich nicht erfüllt. Also, ja, es hat sich nicht erfüllt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, es gibt einfach eine fixe Zeit, die liegt zwischen 10% und 20%, wo die Mitarbeiter gezwungen sind, quasi sogenannte bewohnerferne Dokumentations-, Planungs-, EDV-Geschichten zu machen. Ja, brauche ich jetzt nicht vertiefen. Der Herr Widerström, sagt mir, wenn ich schneller reden soll oder was?
Nicht schneller.
Nicht schneller?
Nicht.
Nicht schneller, gut. Also gut, danke. Ich habe das jetzt mal ethische Fragen genannt, vielleicht kann man das ethisch sogar einklammern. Die Themen sind bei Ihnen auch schon, wie sagt man heute in der EDV, habe ich das gelernt, aufgeschlagen. Sagen die EDVler immer zu mir, da ist was aufgeschlagen. Also das sind jetzt Fragen, die bei uns eingegangen sind. Persönlichkeitsschutz, Datenschutz muss man vielleicht gar nicht erläutern. Die Frage, wir kennen das ja aus dem Bundesdatenschutzgesetz der informationellen Selbstbestimmung, müsste heute eigentlich heißen Frage der digitalen Selbstbestimmung. Jetzt sind das ARD-Themenwochen, von denen ich wenig mitbekommen habe, außer einigen Radiobeiträgen. Wenn ich unterwegs war, gab es ja immer wieder viele Beispiele, dass wenn du dich im Netz bewegst, wie viele Spuren du hinterlässt, die weiß der Geier, wo ausgewertet werden. Also komplette Loslösung, Abkopplung von dem, was du da machst. Das dritte ist vielleicht, und das dritte, vierte, fünfte ist vielleicht für Sie nochmal interessant, eine Diskussion, die wir im Pflegebereich sehr führen und auch oft individuell entscheiden müssen, also Sicherheit versus Kontrolle. Die Person, die zu Hause ist, dement oder hochdement, schalte ich einfach alle Geräte ab, damit nichts passiert. Mache ich einen Bewegungsmelder rein, mache ich eine Webcam rein, damit oder es gibt auch so Roboter-ähnliche oder kleine Geräte, die im Grunde, wenn Sie die Bewegungsprofile auswerten und feststellen, die Person liegt an einer bestimmten Stelle, automatisch den Notruf aktiviert, solche Dinge. Das ist für die einen, jetzt sage ich, da haben wir es früher immer in der Geisteswissenschaft gesagt, ein Segen, für die anderen ist ein Fluch. Also das kannst du, glaube ich, nicht grundsätzlich entscheiden, in welche Richtung du da gehst. Das trifft natürlich auch das Thema Abhängigkeit versus Selbstbestimmung. Und der Aspekt Fürsorge versus Selbstbestimmung liegt jetzt nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene. Es gibt eine Fürsorge, die sehr einschränkt, Hospitalisierung. Da muss man einfach schauen, ist es jetzt ein Bedürfnis der Angehörigen oder ist es wirklich ein Bedürfnis der betroffenen Person. Ist natürlich im Falle der Demenz, muss man einfach sagen, auch sehr schwierig abzuwägen. Das sind Fragen, die wir stellen, wo ich heute sage, die kann ich nicht grundsätzlich beantworten. Aber es ist wichtig, dass man sie stellt. Digitale Welt versus reale Welt. Ich war eingeladen vom Wirtschaftsinstitut in St. Gallen. Mit denen haben wir ein Projekt gemacht, will ich nicht drauf eingehen, aber die haben so die Vorstellung gehabt, man kann ein digitales Dorf entwickeln. Und ich habe dann heftig protestiert und habe gesagt, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass man soziale Kommunikation und Beziehungen digital unterstützt, aber dass ihr eigentlich die Vernetzung, die Vergemeinschaftung komplett in den digitalen Bereich hineinbewegt, das will ich nicht haben. Es wird einen Teil geben, wo es halt auch Face-to-Face-Beziehungen hoffentlich geben wird. Ich war dort, war eine unglaublich heiße, spannende Diskussion. Ich hätte aber auch vor Jahren nicht gedacht, dass man über sowas diskutieren muss. Das ist, okay, ich gehe weiter. Ja, vielleicht kann ich auch nochmal versuchen, die Fragen zu reduzieren, die sich für uns aus dem Umgang mit, ich nenne es jetzt einfach im weitesten Sinne, digitaler Technik, ich nenne gern beide Begriffe, da ist das Technologische drin, aber auch die digitale Software-Geschichte. Die erste Frage ist immer, welche Rolle und Bedeutung kommt denn der Pflegebeziehung und generell der Beziehungsdimension noch zu? Wir haben natürlich im Pflegebereich einen Teil, der sehr personalbezogen und intensiv ist, der auch gerade in Deutschland wenig Akzeptanz findet, wenn an der Stelle wirklich Personen durch Technik oder Roboter ersetzt werden. Spannend ist, dass es eher in der Diskussion bei Pflegeroboter, also denkt man immer, da wird man dann für jemand, der da so feine Finger hat, der wäscht dann ein und so. Die Diskussionen gibt es bei uns überhaupt gar nicht, also weder von der, sage ich im weitesten Sinne, von der Kundenseite oder von den Mitarbeitern. Es geht eher um so Assistenzsysteme. Ich weiß nicht, ob das hier mal Beitrag oder ob ich es irgendwo anders gesehen habe. Zum Beispiel so Wäscheverteilsysteme, dass halt dann die so Wägen vollautomatisiert durch die Wohnbereiche gehen, sich vor der Tür, wo sie denkt, dass da nur Wäsche drin ist, so lange wartet, bis die Wäsche eingeworfen wird und dann weiterfährt. Also solche Assistenzsysteme oder die Trinkroboter, die stellst du, wenn ein Pflegebedürftiger da sitzt, dann steht da ein Trinkroboter. Wenn spätestens nach 30 Minuten oder je nachdem, wie da die persönlichen Daten sind, spricht er die Person an und sagt, sie haben heute noch nichts getrunken. Dann sagt er, ah ja, und dann kommt er eine Hand vor und hält ihnen einen Becher hin. Solche Geschichten sind nicht bei uns, aber in anderen Pflegeheimen in Deutschland durchaus im Einsatz. Also, die Frage, was gehört auf die Beziehungsebene und wo ist wirklich Technik sinnvoll, Robotik sinnvoll im Sinne der Entlastung, vielleicht von relativ monotonen und stupiden Vorgängen, die man ja auch hatte. Die zweite Frage, wo liegen denn die Grenzen des digital und technisch Machbaren? Kann man vereinfacht sagen, liegen wahrscheinlich irgendwo da, wo es um den Kern des Menschen geht. Ich werde nachher nochmal sagen, ob man den überhaupt fassen kann. Und dort, wo es um real existierende Beziehungen geht und um Berührung, Bindung und so weiter. Aber auch hier, behaupte ich, ist es grundsätzlich gar nicht so einfach zu sagen, da ist die Grenze, weil die verschiebt sich ja irgendwie auch ständig oder ist im Einzelfall auch sehr unterschiedlich. Die nächste Frage, die habe ich, wie heißt der große, wortgewaltige Philosoph, Brecht mit Vornamen?
Richard David,
vielen Dank. Fulminanten Vortrag von ihm gehört über die Digitalisierung. Also ist ein Genuss, noch mehr wie ihn zu lesen, wenn Sie den mal irgendwie. Habt ihr den schon mal gehabt in der Fondsgesellschaft? Also wäre nochmal ein Tipp, sehr wortgewaltig. Und er hat dann am Ende gesagt, ja, worin besteht denn das Soziale, worin das Humane, das wir nicht digitalisieren sollten? Da habe ich gedacht, wenn so ein kluger Mensch das sagt, dann darf ich das jetzt einfach auch mal weitergeben. Die vierte Frage, die ich dann im letzten Kapitel nochmal aufgreifen oder Abschnitt aufgreifen will, was können wir denn tun, um die mit der Digitalisierung auch zu beobachtende gewissermaßen Distanzierung, Entkopplung oder auch Entfremdung Stück weit aufzuheben oder zu kompensieren oder dass wir der nicht hilflos oder zumindest reflexionslos ausgeliefert sind. Komme zu meinem nächsten Reflexionsschritt, das wäre dann der dritte Abschnitt. Da ist mir nicht so eine ganz gute Überschrift eingefallen, darum ist es ein Satz geworden. Digitalisierung ist nicht nur Technik, Methode, sondern auch Inhalt. Der Trend der Digitalisierung, habe ich schon angedeutet, ist unserer Auffassung nach nicht isoliert von anderen Entwicklungen zu sehen. Ich halte eine enge Verbindung oder eine enge Verwobenheit mit der grundsätzlichen technischen und technologischen Durchdringung vieler Lebensbereiche. Da begünstigt, oder das ist ja gerade wechselseitig, die Digitalisierung begünstigt die Technologisierung. Das sieht man bei der Entwicklung der Roboter und die technologische Entwicklung, aber auch fordert die Digitalisierung wieder heraus. Aber es gibt eben auch die anderen Prozesse. Die Digitalisierung wird meines Erachtens sehr begünstigt von der Ökonomisierung und der Globalisierung und nach unserer Einschätzung eben auch durch den stattfindenden demografischen Wandel. Ich habe die Tage gehört in meinem Beitrag, dass in Deutschland jeder 11. Bundesbürger auf Unterstützung angewiesen ist. Und dann hört man schon, da müsste man ja vielleicht, wir haben einen unglaublichen Fachkräftemangel in der Pflege, brauche ich Ihnen jetzt nicht sagen, das wissen Sie. Also was kann man auch technikgetrieben tun, um das, was da jetzt schon ist und auf uns zukommt, um das zu bewältigen. Spannend ist Baden-Württemberg, also wenn du irgendwie ein Projekt gerade gefördert werden willst, bekommen willst, dann musst du irgendwas mit Technik drin haben. Da braucht man, wird in Bayern vielleicht auch so sein oder in anderen Bundesländern, aber in Baden-Württemberg, wenn du jetzt irgendwie etwas technikgetrieben machst, dann ist das so. Der Einsatz der digitalen Technik bringt vielfach Erleichterung und führt zur Nutzung neuerer und weiterer Optionen, aber es gibt bei vielen auch ein grundsätzliches Unbehagen. Und ich erinnere mich an der Stelle eines Habermas-Zitates, das ja gerade da anknüpft, wo Habermas auf den von Max Weber beschriebenen Prozess der Entzauberung der Welt eingeht mit den verschiedenen Ausdifferenzierungsstufen. Habermas das aufgreift und sagt, auch die Vielfalt der Rationalitäten verändert sich dahingehend, dass eine Rationalität gewissermaßen übrig bleibt, die man Verfahrensrationalität nennt. Als vernünftig gilt nicht länger die in der Welt selbst angetroffene oder die vom Subjekt entworfene beziehungsweise aus dem Bildungsprozess des Geistes erwachsene Ordnung der Dinge. Wunderbar, so stellen wir es sich vor. Das ist alte Schule, Rainer. Ja. Sondern die Problemlösung, die uns im verfahrensgerechten Umgang mit der Realität gelingt. Also diese Dominanz der Verfahrensrationalität, die wir schon im Prozess eigentlich der Ökonomisierung haben, wird durch die Digitalisierung nochmal aus unserer Wahrnehmung erheblich vorangetrieben. Als vernünftig gilt eben genau die Problemlösung. Also letztendlich könnte man sogar zugespitzt sagen, es gibt eine Verführung für das einfach, was funktioniert. Und solange diese Verfahrensweise als funktionierend und als rational ausgewiesen ist, ist die Vernunft vorhanden und ist die Welt in Ordnung. Nach den Inhalten und Zwecksetzungen wird eben an der Stelle und auch nach der Bedeutung für den Menschen und für die Beziehung nicht gefragt. So gesehen könnte man eigentlich sagen, dass nicht der Einsatz der Technik und die Digitalisierung der Pflege an sich schon ein Problem darstellt, sondern es sind eher die in der Digitalisierung auch mitgelieferten Inhalte und Konstruktionen und Ansprüche, die ein Problem darstellen. Und oft ist es gerade so, dass eben diese mitgelieferten Ansprüche, ich habe keine bessere Beschreibungsqualität gerade, dem Anwender selber gar nicht bewusst sein müssen. Und diese Inhalte, die mitgeliefert werden, die beschreiben wir mit folgenden Worten. Das eine Effizienz und Messbarkeit. Das bedeutet, da könnte man ja auch den gesamten Bereich der Standardisierung hinzunehmen. Also auch im Pflegebereich oder generell im Gesundheitsbereich müssen wir effizienter werden. Das ist einfach die Doktrin, die uns entgegenkommt. Und wir haben uns auch schon daran gewöhnt, viele Bemühungen und Erfolge, Misserfolge ausschließlich an Daten abzulesen. Da verbirgt sich halt dahinter die Annahme, dass man mit Software und Daten effizienter arbeiten kann und lässt außer Acht, dass jede Digitalisierung immer auch eine Art von Modellbildung ist. Also da ist immanent einfach eine bestimmte Modellbildung enthalten, die, und es ist halt die Gefahr, das sage ich jetzt aus geisteswissenschaftlicher Sicht, dass bestimmte Reduktionismen einhergehen. Und wenn man diesen Bedeutungsverlust oder diese Bedeutungsverschiebung nicht bemerkt, dann kann es tatsächlich zu Engpässen kommen und die Tendenz, sich auf lineare, darstellbare, quantifizierbare Modelle einzulassen, ist eben sehr groß. Das habe ich schon auch im Bereich der Industrie gehört, dass diese Linearität ist irgendwie der Zeitgeist, ohne dass der Glaube wirklich jetzt, da gibt es ja keinen Beschluss irgendwie der deutschen Bundesbürger, dass sie das wollen, aber das ist irgendwie präsent. Ja, administrative Erfassung und Kontrolle, das ist natürlich im Bereich der Pflege der absolute Oberhammer. Also wir haben im Bereich Gesundheit und Pflege, wir reden da von einer Organisationswahn und von einer Regelungswut. Es wird suggeriert, dass man das, was man schützen möchte, nämlich den Menschen mit seiner Integrität, über Standardisierungen und Dokumentationen erfassen kann. In der Praxis geschieht eigentlich genau das Gegenteil, dass Menschen und menschliche Beziehungen zunehmend ausgeblendet werden. Man guckt einfach auf die Prozesse oder auf die Ergebnis- oder die Wirkqualität, aber eben nicht auf das, was in der Pflegebeziehung wirklich passiert. Und das führt zu der für uns mitunter wirklich verrückten Beobachtung, dass wir sagen, es können im Prozess alle Beteiligten alles richtig machen und trotzdem dient es nicht dem Wohl des Bewohners oder der Adressaten. Orientierung an den industriellen Herstellungsprozessen, das habe ich jetzt vorher schon gesagt, da habe ich jetzt gelernt, dass das noch viel schlimmer ist oder noch viel intensiver, wie ich bisher gedacht habe. Da werden wir doch auch in den nächsten Jahren nochmal einige Tendenzen haben. Man hat die Pflege ja wirklich taylorisiert aus vielerlei Gründen. Jetzt haben wir einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der ist etwas umfassender. Wir lassen uns mal überraschen, was im nächsten Jahr daraus wird. Aber diese Tendenz, die Dienstleistungen in der Gesundheit und in der Pflege auch tayloristisch anzugehen, ist nach wie vor sehr hoch und im Grunde einem industriellen Herstellungsprozess anzugleichen. Das vierte mit Tauschbeziehungen, das heißt natürlich jetzt Tauschbeziehungen im Sinne von Geld und Dienstleistung, so ist es gemeint. Die Dienstleistungen sind natürlich zur Ware geworden. Wir haben in der Pflegeversicherung ist die Marktorientierung am meisten vorangetrieben von allen Sozialgesetzgebungsbüchern. Das heißt, die Pflege ist eingerückt als Gegenstand einer Tauschbeziehung und diese Tauschbeziehung führt eben auf der Kehrseite zu Verdinglichungen oder zu Entsubjektivierungen, wie sie, glaube ich, jetzt gerade der Patron unserer Gesellschaft, Erich Fromm, ja sehr präzise beschrieben hat und der Lektüre von Hartmut Rosa verdanke ich auch eine Relektüre von Erich Fromm, ich glaube, das habe ich dabei. Das wäre so ein bisschen meine Zusammenfassung an der Stelle. Der Mensch lebt in einer Welt, zu der er keine echte Beziehung mehr hat und in der jeder und alles instrumentalisiert ist, wo er zum Teil zu der Maschine geworden ist, die seine Hände konstruiert haben. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Irgendwie ist es, Sie sind alle, glaube ich, ausgewiesene Frommkenner, kann ich mich jetzt kurz fassen. Das, was sagt die Jahreszahlnummer?
Vor 75 Jahren, 1941.
1941, danke. Das Escape for Freedom ist das, gell? 41, gut. Wenn Sie, ja, vielleicht da noch ein Hinweis, wenn Sie das, was hier sich an Verselbstständigung tut, das nochmal in einer neuen Qualität nachlesen wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch des schwedischen Philosophen Nick Bostrom, Superintelligenz, der die eigentlichen Herausforderungen der Menschheit eben darin sieht, dass sich die künstliche Intelligenzen Verselbstständigen und bald nicht mehr kontrollierbar sind. Also diese sich selbst lernenden Maschinen, die dann im Grunde auch sich verselbstständigen. Auch in dem Vortrag gestern Abend gab es da so wunderbare Beispiele in den Filmen. Weiß ich gar nicht, wo der Herr Hardegg ist. Die nächste Verfilmung ist vielleicht dann ein Buch der Superintelligenz von Boström. Ich komme zu meinem abschließenden oder zum vierten Kapitel, Digitalisierung und Entfremdung, und steige hier in eine soziologische Betrachtung ein, wie sie Hartmut Rosa vorgelegt hat. Gibt jetzt auch etwas einen Bruch in der Präsentation, weil ich jetzt einfach bestimmte Sätze aus meinem Manuskript eingetragen habe. Von daher können Sie jetzt auch sich aufs Zuhören beschränken, wenn Sie wollen. Das, was da steht, werde ich Ihnen auch vortragen. Hartmut Rosa ist schon genannt worden, auch im Vortrag gestern Abend. Philosoph und Soziologe in Jena, hat im Jahr 2005 in seiner Habilitationsschrift die These entfaltet, dass moderne Gesellschaften von einer grundsätzlichen Beschleunigung von Vorgängen und Abläufen in vielen Lebensbereichen geprägt ist. Jetzt kann man eigentlich sagen, eine Stunde ist eine Stunde und insofern kann Zeit ja nicht beschleunigt werden. Wenn wir jedoch auf das Zeiterleben schauen, ist es so, dass die Menschen in der modernen Gesellschaft in vielen Bereichen eine deutliche Beschleunigung ihrer Zeitwahrnehmung erleben. Und hier gibt es jetzt von Rosa die Unterscheidung von drei Arten der Beschleunigung. Das erste ist die technische Beschleunigung. Die technische Beschleunigung ist diejenige, die wir, glaube ich, am deutlichsten wahrnehmen können im Bereich der Arbeitswelt, aber auch in der Freizeit über Smartphone und alles, was sich da damit verbindet. Rosa sagt, es ist die absichtliche Steigerung der Geschwindigkeit zielgerichteter Transport-, Kommunikations- und Produktionsprozesse. Es gibt Untersuchungen, die behaupten, dass die Geschwindigkeit der Kommunikation in unserer Gesellschaft um den Faktor 10 hoch 7, da weiß ich jetzt allerdings nicht den Bezugszeitraum, die Geschwindigkeit des Personentransportes um den Faktor 10 hoch 2 und die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung um den Faktor 10 hoch 6 gestiegen ist. Nehmen Sie die Beispiele von gestern Abend. Bis, was haben Sie gesagt, 2000 Jahre gab es halt die Reisekutsche und dann gab es erst die Veränderungen. Zeit wird zur dominanten Kategorie und drängt die Kategorie Raum immer mehr zurück. Auch das haben wir gestern Abend schon gehört. Der Raum scheint sich dank der Geschwindigkeit von Transport und Kommunikation auf eine gewisse Art zusammenzuziehen. Und in der beschleunigten Gesellschaft verliert der Raum in vielen Hinsichten an Bedeutung für unsere Orientierung, weil viele Abläufe und Prozesse nicht mehr an den konkreten Ort oder das Dasein gebunden ist. Wir hatten nach dem Vortrag von Herrn Schiedinger schon überlegt, ob ich Ihnen den Vortrag heute von meinem Zimmer aushalte, damit wir das einmal demonstrieren können. Aber ich weiß es nicht, irgendjemand, vielleicht wollte ich Sie einfach auch wirklich sehen und nicht nur über die Webcam. Aber es wäre ja denkbar, dass das zukünftig irgendwie, oder Sie sind alle zu Hause, ich halte den Vortrag und Sie sind alle zu Hause, sitzen auf dem Sofa. Das wäre ja auch nochmal eine Idee. Vielleicht als kleine Anregung für die Frommgesellschaft. So. Jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen. Ich mache gleich schnell weiter. Die zweite Art ist die Beschleunigung des sozialen Wandels. Während die technische Beschleunigung operative und konkrete Prozesse der Beschleunigung innerhalb der Gesellschaft beschreibt, geht es bei der Beschleunigung des sozialen Wandels um die Beschleunigung innerhalb der Gesellschaft selber. Also was ist damit gemeint? Einstellungen, Werte, Lebensstile, soziale Beziehungen, Verpflichtungen, Gewohnheiten, Praxisformen verändern sich, laut Hartmut Rosa, in anscheinend immer kürzer werdenden Abständen. Er definiert soziale Beschleunigung als die Steigerung der Verfallsraten, das müsste irgendwo da drauf sein, als die Steigerung der Verfallsraten, der Verlässlichkeit von Erfahrungen und Erwartungen und als die Verkürzung der als Gegenwart zu bestimmenden Zeiträume. Also wir sind jetzt nicht mehr auf der rein technischen Ebene, das ist im Grunde die Rezeptionsebene, in der bestimmte Dinge sich verändern. In den Bereichen Familie und Arbeit gab es ja erhebliche Veränderungen in den letzten 100 Jahren. Auch hier aus dem Buch von Hartmut Rosa: In den USA wechseln angeblich durchschnittlich Angestellte 11-mal ihren Arbeitsplatz während ihres Erwerbslebens. Mir ist da noch das Buch Der flexible Mensch von Richard Sennett eingefallen, das Sie sicher oder viele von Ihnen auch kennen, wie diese Mobilität, die ja von der Arbeit her gefordert wird, sich ja dann auch wieder rückwirkt auf das Gemeinwohl bzw. auf das Sozialwohl der Menschen. Entscheidende Rahmenbedingungen für bestimmte Lebensbereiche werden aufgrund von gesetzlichen Veränderungen immer wieder wesentlich verändert und neu gestaltet. Das ist natürlich für uns dann relativ klar zu sagen, wenn Sie, was wir natürlich wahrnehmen, schauen, wie viel gesetzliche Veränderungen, Innovationen, Novellierungen es im Bereich der Pflege und der Krankenhausgesetzgebung in den letzten 6 Jahren gegeben hat, dann sind es 3 bis 4 ganz grundlegende Reformen, die zumindest mit der letzten Reform das ganze System eigentlich versucht hat, wieder neu zu erfinden. Das sind unglaubliche Veränderungen, die zum einen kaum mehr verarbeitet werden können, zum anderen natürlich den Glauben an eine gewisse Kontinuität in dem Bereich einfach zerbröseln lassen. Soziale Institutionen und Praktiken verändern sich in immer kürzeren Abständen und geben einen Maßstab für die Beschleunigung des Lebenstempos und des sozialen Wandels. Und wir kommen zur dritten Art der Beschleunigung, die Beschleunigung jetzt der Zeitwahrnehmung oder des Lebenstempos, wie es Hartmut Rosa sagt. In der modernen Gesellschaft haben soziale Akteure immer mehr das Gefühl, dass ihnen die Zeit davonläuft, hoffentlich jetzt nicht in meinem Vortrag, Herr Widerström, und dass sie nicht genug Zeit haben. Diese Art der Beschleunigung lässt sich wiederum definieren oder wird von ihm definiert als Steigerung der Zahl an Handlungs- oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit und ist als solche die Folge eines Wunsches oder gefühlten Bedürfnisses, mehr in weniger Zeit zu tun. Das hat ja bereits der Schweizer Soziologe Peter Gross mit der Multi-Optionsgesellschaft wunderbar beschrieben, wie sehr der moderne, postmoderne Mensch Optionen generieren möchte und immer mehr davon in eine konkrete Zeiteinheit platzieren will. Das heißt, wir haben einen etwas merkwürdigen Befund, das Lebenstempo nimmt zu und wirkt sich auf die Geschwindigkeit und Verdichtung von Handlungen und Erfahrungen im Arbeitsleben, aber auch im Alltagsleben aus. Andererseits ermöglicht die technische Beschleunigung, dass für bestimmte Verrichtungen, sag ich mal Waschen, Kochen, Reinigen, Kommunikation und Transport, immer weniger Zeit benötigt wird. Deswegen wird es ja standardisiert oder auch technologisch unterstützt. Und insofern führt zum Beispiel die Einführung von E-Mails zur Freisetzung von Zeit. Hartmut Rosa sagt, an einem Tag kann man, glaube ich, 8 Briefe schreiben, man kann aber 40 E-Mails machen. Das sieht man schon, die Freisetzung von Zeit, aber auch in der Kehrseite, dass die Freisetzung der Zeit nicht zur Entschleunigung führt, sondern eigentlich das Thema Zeitknappheit wieder in sich eingebaut hat, weil, so Argument Hartmut Rosa, die Wachstumsraten der Optionen und der Bedürfnisse und dessen, was man tun möchte, in der modernen Gesellschaft immer höher sind als die Beschleunigungsmöglichkeiten. Als ich 2013 oder 14 sehr lange mit Rosa beschäftigt, habe ich mal einen Selbstversuch gemacht mit den E-Mails, habe 1,5 Tage alle offenen E-Mails beantwortet. Ich wollte einfach mal in Ruhe schlafen können und sagen, das geht nicht, dass da nur offene E-Mails sind. Das hat auch soweit funktioniert. Ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich am anderen Morgen um 9 reingeschaut habe und der Reflex auf das, was ich geschrieben habe, das war total schwachsinnig. Ich mache das nie mehr, alle Mails zu beantworten. Ich hatte schon wieder 50 Mails, also ohne zu übertreiben. Ich habe gedacht, Junge, was machst du da? Aber dadurch habe ich verstanden, was Rosa gemeint hat. Machen Sie es doch vielleicht auch mal. Gucken Sie mal, was Sie passiert, wenn Sie in kurzer Zeit alle Ihre Mails beantworten. Wenn es dumm läuft, haben Sie eine Stunde später mindestens genauso viel, wie Sie vorher hatten. Gut, kommen wir zu ernsthaften Dingen.
Können Sie nochmal zurück? Ja, Moment. Zu dem letzten Satz müsste...
Ja?
Was Sie gerade... Genau. Müsste nicht die Folge eines Wunsches oder gefühlten Bedürfnisses eines Zwangs stehen? Zwang durch die Digitalisierung?
Ich mache es jetzt.
Bei dem, was Sie gerade zuletzt aus eigener Erfahrung berichtet
haben. Ich mache es jetzt einfach, das ist ein Zitat. Ich kann nachgucken, was da steht.
Das ist viel zu subjektiv. Das ist
okay.
Das wird dann natürlich
diskutiert.
Dieser Zwang und dann dann hat man angeblich das Bedürfnis. Ich denke, das ist für wenig eigenes Bedürfnis.
Wir kommen, vielen Dank, freue mich auf die Diskussion. Wir kommen zu der Bewertung oder zur Einschätzung von Hartmut Rosa bezüglich dieser Beschleunigungsprozesse, die ja nicht ausschließlich, aber doch zentral über technische und digitale Veränderungen hervorgerufen werden. Das wäre vielleicht nochmal der Fokus. Und für mich sehr spannend war, dass Hartmut Rosa die Digitalisierung und die nachweisbare Beschleunigung in der modernen und spätmodernen Gesellschaft unmittelbar mit dem Begriff der Entfremdung in Verbindung bringt. Übrigens ganz auch in Anlehnung an Marx und die kritische Theorie. Und seine Einschätzung ist, dass die Beschleunigungsgesellschaft gefährdet in ihren Auswirkungen die Verheißungen des selbstbestimmten und reflexiven Subjekts, das in allen Lebensbereichen autonom für sich die besten Entscheidungen trifft. Vielleicht könnte man da das Thema Zwang dann unterbringen, weil die Autonomie gar nicht mehr besteht. Und die intensiven Beschleunigungsprozesse der Gesellschaft enthalten in sich eine Entfremdung, der zunehmend das Gefühl hat, sich von dem, was ihm eigentlich wichtig ist, zu entfernen und sich mit Dingen zu beschäftigen, die er im Grunde gar nicht will. Das Zitat haben Sie jetzt vielleicht nebenher gelesen. Das hat natürlich auch was mit der Konkurrenzfähigkeit und mit der Vorstellung zu tun, ich muss auch in guter Weise im Rennen bleiben. Hartmut Rosa hat nun den Begriff der Entfremdung etwas spezifiziert. Ich will nicht auf alle Dimensionen eingehen. Die erste ist, sagt, die Entfremdung betrifft den Raum. Jetzt habe ich den Begriff schon wieder vergessen, cyberphysikalische Systeme, CPS. Das haben wir schon, glaube ich, besprochen. Die zweite Entfremdung ist von den Dingen. Das finde ich auch einen interessanten und schönen Gedanken, dass ja die Entfremdung von den Dingen dazu führt, dass wir uns ja Dinge aufbauen, also die ganzen Technikgeschichten mit Smartphone und Pads und Notebook und was es alles gibt. Dass es aber auch so ist, dass die eine relativ geringe Halbwertszeit haben, bis dass er sogar schreibt, man macht sich gar nicht mehr den Aufwand, also irgendwelche Gebrauchsanleitungen zu lesen, sondern entweder funktioniert, dann wird es genutzt, und wenn es nicht mehr funktioniert, dann kommt halt das Nächste dran. Und er sagt, da findet überhaupt gar keine Beziehung mehr statt zu den Dingen, die wir eigentlich haben. Entfremdung gegenüber den eigenen Handlungen, das führt vielleicht auch wieder in den Bereich des Müssens oder des Zwanges, dass Menschen ihre Erfahrungen so beschreiben, dass sie Dinge tun müssen, die sie eigentlich nicht wollen. Diese sogenannte Rhetorik des Müssens. Also wenn ich, sei es im Freundeskreis oder im Kollegenkreis, glauben Sie gar nicht, vielleicht ist es bei Ihnen anders, wie oft es fällt, ich muss heute noch das oder das tun. Da denke ich immer, wieso muss, aber ich glaube, ich sage es auch und viele andere beobachten es mal. Wie oft sagen wir, wir müssen noch dieses oder jenes tun? Und warum eigentlich? Okay. Ja, es gibt eigentlich viele Studien, dass die Menschen berichten, dass sie fast nie die Zeit finden, das zu tun, was sie wirklich wollen. Die Frage, nehmen sie sich Zeit, überhaupt darüber nachzudenken, was ihnen wichtig ist. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass in Deutschland das durchschnittliche Lebensalter der Menschen genommen und das verteilt auf bestimmte Aktivitäten. Ich weiß jetzt die Zahl der Jahre nicht mehr. An erster Stelle kommt das Schlafen und an zweiter Stelle kommt das Fernsehgucken. Also ich glaube 10 Jahre oder so oder 8, ich will nicht übertreiben. Aber es war eine Zahl, die hat mich echt umgehauen. Und da ist ja schon die Frage, ist das das, was man wirklich will? Entfremdung gegenüber den eigenen Handlungen und vielleicht noch diese nächste Dimension, Entfremdung von der Zeit, dass ja viele Menschen irgendwie auch berichten, dass sie das Gefühl haben, aus der Zeit herausgefallen zu sein. Manche formulieren das ja gewissermaßen auch so. Und dieses auch, und das ist dann der nächste Punkt, als Selbstentfremdung erleben. Ich will das jetzt mal übertragen auf unseren Bereich. Im Blick auf, ich habe jetzt Altenhilfe genannt, um alle Angebote im Bereich der Pflege mal damit zu umfangen, scheinen mir die von Rosa beschriebenen Vorgänge sehr deutlich sichtbar. Es ist sicher auch kein Zufall, weil die Altenhilfe unglaublich marktorientiert, neoliberal organisiert wurde durch den Gesetzgeber und dann in der Selbstverwaltung von Pflege und Gesundheit. Das heißt, der Versuch, durch immer mehr Regelungen Optimum in der Versorgung zu erreichen, wo eigentlich die Handschrift dessen, der die Dienstleistung erbringt, letztendlich getilgt sein soll. Das ist eine interessante Vorstellung. Also da steckt ja vielleicht auch schon wieder diese Automatisierung drin, die wir im Bereich der industriellen Herstellung gesehen haben.
Dann müssen wir eher später ein Maximum zu erreichen, haben wir jetzt unbedingt ein Optimum. Das ist die Frage, was wir versucht haben zu erreichen.
Gerne, ja. Rosa stellt einen Zusammenhang her der sozialen Beschleunigung zur Entfremdung. Und diese Entfremdung meint jetzt zunächst einmal nicht, dass der Mensch von seinem inneren wahren Kern entfremdet wird, sondern er meint den Verlust der Fähigkeit, sich die Welt anzueignen oder, wie er sagt, anzuverwandeln. Nun haben wir es eben in der Altenhilfe mit vielen Vorgängen zu tun, die sich gerade für eine organisatorische oder auch subjektive Anverwandlung wenig eignen, aufgrund der bestehenden Regelungen. Das betrifft den gesamten Bereich der Prüfkontrollen, die Vorgänge der Kontextbedingungen, Brandschutz, Arbeitssicherheit oder neuerdings könnte ich auch sagen Speiseherstellung. Das heißt, wir haben in der Altenhilfe schon ein Dilemma, das Rosa, glaube ich, so beschrieben hat, dass viele Imperative zu Aufgaben und Handlungen führen, die den Verantwortlichen, den Mitarbeitern, aber auch den Menschen, die dort die Dienstleistung empfangen, zunehmend als etwas Äußerliches, als etwas Fremdes wahrgenommen wird. Ich steige in meine Perspektiven ein, Herr Widerström. Ich denke, dass wir da noch 3 Minuten brauchen, wenn das passt. Das wären meine Schlussfolgerungen, was die Perspektiven angeht. Ich möchte natürlich nochmal auf das Begriffspaar digitale Technik in der Pflege, Unterstützung oder Entfremdung eingehen. Natürlich ist beides möglich. Auch am Ende des Vortrags spannend wird sein, wie man das Risiko der Entfremdung und der Verdinglichung aufheben kann. Und die Chancen für eine digitale Technik liegen sicher in einer reflektierten und einer die sozialen und menschlichen Bezüge aufnehmenden Nutzung der digitalen Technik. Ich will ein Beispiel bringen, wo ich glaube, dass das im Ansatz uns gut gelungen ist. Übrigens auch wieder durch das Land gefördert, ein Projekt Sonja. Eigentlich auch witzig, dass man da zunehmend solche Kunstnamen gibt, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Oder persönliche Namen. Soziale Inklusion durch technikgestützte Kommunikation. Was haben wir gemacht? Wir haben Menschen aus dem Stadtteil eingeladen in eine Begegnungsstätte von uns, haben denen gesagt, wir bieten euch an, dass ihr die Kommunikation untereinander aufbauen und verbessern könnt. Wir machen mit euch eine Tablet-Schulung. Die haben alle ein Tablet bekommen. Dann auf dem Tablet waren spezielle Programme, die eben auch untereinander vernetzt sind. Und in aller Kürze, das war alles andere wie eine reine Internetschulung, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte bei der VHS, sondern es war tatsächlich so, dass durch diesen gemeinsamen Prozess des Lernens, durch den gemeinsamen Prozess der Erschließung der Software, die da drin ist, die schon sehr passgenau auf diesen Stadtteil, auf dieses Quartier zugeschnitten war, mit bestimmten Andockpunkten auch zur Stadtbibliothek, zu natürlich auch Nutzung von Dienstleistungen, die waren alle hinterlegt, hat es dazu geführt, dass in diesem Stadtteil Menschen seitdem viel enger in Kontakt sind und tatsächlich auch sowas wie Gemeinschaft organisieren. Also das heißt, die nutzen eigentlich wie Jugendliche auch jetzt über das Tablet und verabreden sich, treffen sich. Und inzwischen ist bereits die zweite und dritte Generation von Nutzern herangewachsen, die wiederum von Menschen, die in der ersten Runde qualifiziert wurden, dort dann von sich aus ehrenamtlich quasi die Nächsten wieder schulen und Support bieten. Das hat wirklich den Stadtteil an der Stelle über den Personenkreis verändert. Finde ich jetzt mal vorsichtig gesagt, ich bin auch gespannt auf Ihre Rückmeldungen, ein Beispiel, wie technikgestützter eine Erweiterung, eine Unterstützung von Begegnungen, von sozialer Beziehung stattfindet. Sicher gibt es da auch Gefahren, aber der Stadtteil hat ein Leben gewonnen, dass er inzwischen, das ist Kirchheim Tech, von der Kommune, sowohl von der Kommune wie im landesweit als Beispiel gilt, wie eigentlich doch auch Zusammenarbeit und Gemeinschaftsbildung möglich ist. Ja, ich habe bisher Hartmut Rosa jetzt zitiert aus seiner Habilitationsschrift, wo er über die Beschleunigung und die Entfremdung gesprochen hat. Das neue Buch von ihm ist da schon angesprochen worden, sein Resonanzbuch, dieses Jahr erschienen. Da will ich abschließend mit ihm auch ein bisschen einen Ausblick wagen. Seine Grundthese ist es, dass es im Leben auf die Qualität der Weltbeziehung ankommt, das heißt auf die Art und Weise, in der wir als Subjekte Welt erfahren und in der wir zur Welt Stellung nehmen, auf die Qualität der Weltaneignung. Diese resonanztheoretische Betrachtung suggeriert ja, dass es vielleicht auch Wege aus der Situation einer sich zunehmenden Entfremdung gibt, die durch Prozesse der Globalisierung, Ökonomisierung und Digitalisierung entsteht. Und ich habe 6 Wege von ihm gefunden, die er benannt hat. Die will ich Ihnen gleich noch vortragen, aber lehne ich mich auch mal wieder ein bisschen aus dem Fenster. Aber diese These kann ich dann auch wieder rasch räumen, wenn es da begründeten Widerspruch gibt. Also bei der Lektüre des Buches, ich bin noch nicht ganz durch, hatte ich schon den Eindruck, dass Erich Fromm das Buch tendenziell zustimmend hätte lesen können. Aber ich sage es so ein bisschen mit eingezogenem Genick. Die Fromm-Experten werden das deutlich sagen. Also umgekehrt kann man zumindest sagen, Hartmut Rosa hat Erich Fromm, glaube ich, 15 oder 20 Seiten im Buch gewidmet und ihn auch als ein bisschen vereinnahmt oder als einen Baustein seiner Resonanztheorie bezeichnet. Und an der Stelle bin ich vor einigen Tagen noch auf eine weitere gedankliche Verbindung gestoßen, die was mit unseren gemeinsamen Wurzeln zu tun hat. Alfons Auer, der Doktorvater von Rainer Funk, hat in den 70er Jahren ja einen Dialog mit Erich Fromm geführt, 74, 75. Und das Hauptwerk von Alfons Auer, bei dem ich studiert habe, Rainer Funk Assistent war, mit dem Titel Autonome Moral und christlicher Glaube, 71 publiziert, ist jetzt im Abstand von 45 Jahren neu aufgelegt worden, weil es lange Zeit vergriffen war, vielleicht auch deswegen, weil Auer, glaube ich, die Moraltheologie ziemlich aus dem Dunstkreis kirchlicher, naturrechtlicher Argumentationen herausgelöst hat. Und er hat dort die Kategorie der Wirklichkeit eingeführt und gesagt, das Sittliche, wir würden heute sagen das Ethische, das Moralische, ist das Ja der Wirklichkeit. Das ist jetzt aber nicht eine unkritische Aneignung des Faktischen, sondern Auer definiert die Wirklichkeit, sei so anzueignen, dass sie auf Ermöglichung einer produktiven, fruchtbaren, menschlichen, geschichtlichen Existenz angelegt ist. Wenn es da nicht Berührungspunkte zu Fromm gibt, dann habe ich bisher ganz viel falsch verstanden. Und Dietmar Mieth, dem ich den Hinweis verdanke, hat interessanterweise auf die Frage, wo er denn heute Menschentheorien sehe, die das Werk von Alfons Auer weiterführen, Axel Honneth und Hartmut Rosa benannt. Das fand und explizit auch auf dieses Buch Bezug genommen. Vielleicht nur die 6 Punkte, die Rosa benannt hat, etwas im Schnelldurchgang. Er sagt, es geht darum, dass wir die Motoren der sozialen, technischen Beschleunigung und die Entfremdung verursachten Aspekte wahrnehmen, aufdecken, wo das möglich ist. Er kritisiert grundsätzlich die Zeitstrukturen in der spätmodernen Gesellschaft, verlangt von Konzepten der Entschleunigung, kann man mal fragen, wo die anzusiedeln sind. Er nennt, dass man sich nicht abhängig machen darf von diesen Vorgängen der technischen und sozialen Beschleunigung. Er explizit als Distanzierungsmöglichkeit nennt er Religion und Kunst, Ästhetik. Er benennt 5., das finde ich sehr gut aus meiner Sicht, das Festhalten an der Idee eines guten Lebens. Wir in der Altenhilfe sagen immer, wenn wir das Leitbild einer sorgenden, inklusiven Gesellschaft preisgeben, dann haben wir das Gefühl, löst sich alles gewissermaßen in atomisierte technische Strukturen auf. Und natürlich der Hauptgedanke, den er dann im neuen Buch entfaltet hat, die Entwicklung einer positiven Resonanz zwischen der Welt und den Menschen. Man kommt, so meine Schlussthese, immer wieder zur Grundfrage zurück, inwieweit durch ökonomische, digitale Prozesse der Mensch in seiner Grundstruktur, man könnte sagen, in seinem Kern berührt und verändert wird. Ich glaube, da gibt es Reduktionismen, man muss damit rechnen, die den Menschen von der Ermöglichung seiner Existenz wegführen oder einschränken. Andererseits kann man, glaube ich, die Grunddimensionen des menschlichen Daseins nicht irgendwie als festen ontologischen Kern sich vorstellen, sondern da gibt es ja auch Veränderungen. Das unterliegt ja einer gewissen Plastizität. Wenn ich sehe, dass mein noch nicht zweijähriges Enkelkind schon ziemlich komfortabel mit dem Smartphone umgeht, dann wird mir schon klar, dass die heranwachsende Generation ein ganz anderes Verhältnis zu diesen digitalen Prozessen haben wird. Ohne dass ich hier eine These wagen will, welche, aber es wird ein anderes Verhältnis sein. Will aber trotzdem dabei bleiben, dass die digitalen Prozesse in sich ein großes Entfremdungspotenzial bereithalten, weil sie gerade diese Verschiebungen von Inhalten transportieren, wo sie eben nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern eben doch zunehmend selber zum Zweck werden. Da resultiert meines Erachtens auch die Notwendigkeit, dass wir uns der Anstrengung nicht entziehen dürfen, den Einsatz digitaler Technik zu reflektieren und die digitale Technik aus meiner Sicht an von uns gesetzten Zielen binden müssen. Oder anders gesagt, wir dürfen der Frage nicht ausweichen, ob der Einsatz digitaler Technik zur Ermöglichung einer personalen und gelingenden menschlich-geschichtlichen Existenz beitragen kann oder nicht. Nochmal gewendet auf die Pflege, bedarf es bei allen Prozessen einer vielleicht notwendigerweise effizienter werdenden, wollenden oder müssenden Pflege, immer auch den Blick auf Prozesse zu richten, die eben gar nicht effizient sind. Und die Digitalisierung der Pflege kann dem Anspruch, gelingendes Menschsein zu fördern, eben nur dann gerecht werden, wenn sie ganz und gar in diesen menschlichen und sozialen Rahmen hineingerückt ist. Ich habe es schon angedeutet, wir brauchen die Idee des guten Lebens, wir brauchen das Leitbild einer sorgenden Gemeinschaft und Gesellschaft. Das digitale Netz sollte hier nur der kleinere Teil sein. Der entscheidende Teil ist, ob Einzelne in ihren sozialen Beziehungen verwurzelt sind und bleiben können und die Gemeinschaft dem Einzelnen ein Netz von Interaktionen und Beziehungen bereithält, die Menschsein und eine positive Weltbeziehung ermöglicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.